NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die Themen dieser Sendung: Schutzwall gegen die Krise, Beratungen in Berlin über den geplanten Fiskalpakt und den europäischen Rettungsschirm. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Bundespräsident Gauck beendet seinen Besuch in Polen. Syrien stimmt dem Friedensplan der Vereinten Nationen zu. Und Aussage im Mordfall Kreiling: Angeklagter Onkel der ermordeten Mädchen nimmt erstmals zu den Vorwürfen Stellung. In Berlin ging es heute um die Zukunft Europas. Und wie so oft in den vergangenen Monaten ging es dabei vor allem ums Geld. Die Staaten der Eurozone haben sich auf die Einführung einer Art Schuldenbremse geeinigt, den sogenannten Fiskalpakt. Dieser Pakt muss jetzt von den Parlamenten der einzelnen Länder bestätigt werden. In Deutschland ist dafür eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das heißt, die Regierungskoalition braucht dafür die Unterstützung von SPD und Grünen. Und die fordern dafür ein Entgegenkommen der Bundesregierung. Anja Günther berichtet.
Noch vor der Sommerpause will die Bundesregierung den EU-Fiskalpakt in nationales Recht umsetzen, also in Bundestag und Bundesrat verabschieden. SPD und Grüne haben es dagegen nicht so eilig. Grünen-Fraktionschefin Renate Künast findet, dass noch zu viele Fragen zum europäischen Fiskalpakt zu klären sind.
Wir sind glühende Europäer, aber wir haben auch die Zeit und die Notwendigkeit, ordentlich zu beraten.
Ziel des Fiskalpakts ist, dass die EU-Staaten weniger Schulden machen und die Verschuldung schneller abgebaut wird. In Deutschland gibt es bereits eine gesetzlich verankerte Schuldenbremse. Die Mechanismen des Fiskalpakts müssen aber noch eingezogen werden. SPD und Grüne wollen ein Jahr gar nicht ausschließen, stellen aber Bedingungen. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier setzt auf die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer und darauf,
dass dieser Fiskalpakt, wenn er hier zur Abstimmung steht, gleichzeitig mit Wachstumsimpulsen verabschiedet wird. Und davon hängt dann auch ab, ob die Zweidrittelmehrheit hier im Deutschen Bundestag zustande kommt.
Union und FDP brauchen SPD und Grüne, um im Parlament die Zweidrittelmehrheit für den Fiskalpakt zu erreichen. Die Linken verhandeln nicht mit, weil ihr Nein zum EU-Fiskalpakt bereits feststeht. Unionsfraktionschef Volker Kauder hat den Gesprächsbedarf von SPD und Grünen wohl registriert. Er will aber weder den Zeitplan ändern, noch glaubt er an die Finanztransaktionssteuer.
Wir müssen aber schlicht und ergreifend darauf hinweisen, dass es bisher keine Einigung darüber gibt, dass in der Währungsunion, in der EU, eine solche Steuer umsetzbar ist.
Grundsätzlich soll der Fiskalpakt helfen, die Euro-Schuldenkrise nicht weiter zu verschärfen. Der Europäische Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, soll von Juli an den Ländern helfen, die in der Krise sind. Der bisherige Rettungsschirm EFSF wird auslaufen. Der ESM allerdings erst ab Mitte 2013 aus dem Vollen schöpfen können, also mit 500 Milliarden Euro ausgestattet sein. Für eine Übergangszeit sollen nun im EFSF bereitgestellte, aber noch nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 200 Milliarden Euro weiter zur Verfügung stehen, erklärt Unionsfraktionsgeschäftsführer Peter Altmaier.
Und das würde bedeuten, dass wir insgesamt schlagkräftiger sind, dass wir besser reagieren können. Das ist eine Lösung, die ist verantwortlich.
Die Opposition sieht das anders und befürchtet, dass sich nun auch der Bürgschaftsrahmen Deutschlands von derzeit 211 Milliarden Euro erhöht. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, fordert inzwischen, den finanziellen Schutzwall gegen die Schuldenkrise auf insgesamt rund 1 Billion Euro zu erhöhen.
Also reichen die jetzt eingeplanten Milliarden, um Europa gegen die mögliche Pleite einiger Mitgliedsländer zu schützen? Und brauchen wir dafür wirklich den Fiskalpakt? Hören Sie dazu unseren Kommentar von Marita Knipper.
Der Fiskalpakt und der Euro-Rettungsfonds ESM bilden eine Einheit. Sie stehen im gleichen Verhältnis zueinander wie eine Brandmauer zu einer Feuerschutzversicherung. Der Fiskalpakt ist die Brandmauer und der ESM nichts anderes als die Feuerkasse. Das heißt, die Mauer muss so solide gebaut sein, dass sie nicht bricht und so hoch sein, dass kein Feuer überspringt. Für den Notfall muss zusätzlich so viel Geld in der Kasse sein, damit der Schaden begrenzt wird. Also wenn alle Stricke reißen, Ersatz geleistet werden kann. In diesem Prozess befindet sich Europa. Vor der Aufgabe, wie können Staaten möglichst schnell möglichst viel Schulden abbauen, aber gleichzeitig ihre Wirtschaftsleistung erhöhen. Andererseits muss die Feuerkasse, der Europäische Stabilitätsfonds ESM, mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sein, damit Schuldenstaaten wie Portugal und Griechenland handlungsfähig bleiben. Der ESM muss diese Garantien, also Bürgschaften, stellen, denn praktisch kein Investor auf dem freien Kapitalmarkt leiht einem der genannten Länder momentan Geld. Da hat sich nichts geändert. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob der permanente Rettungsschirm ESM ab Sommer um die Summen erhöht werden soll, die in dem bisherigen zeitlich begrenzten Fonds EFSF bereits für Portugal, Irland und Griechenland vorgehalten werden. Was zusätzlich für eine Aufstockung spricht, ist, dass es den Euro-Ländern kein zweites Mal gelingen wird, Privatinvestoren an einem Schuldenschnitt wie in Griechenland zu beteiligen. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzter als vorher. Hinzu kommt der Druck der großen Industriestaaten außerhalb Europas. Die werden es nicht weiter klaglos hinnehmen, wenn sie sich an der Krisenbewältigung auf unserem Kontinent beteiligen sollen. Insoweit ist es nur realistisch und kein Umfallen, wenn die Bundeskanzlerin den Schutzschirm vergrößern will. Auch um das Vertrauen auf den Finanzmärkten wiederherzustellen. Rückblickend ist diese Taktik bisher aufgegangen. Trotz aller Kritik in Deutschland selbst. Denn das beliebte Argument, die Bereitstellung von mehr Rettungsgarantien mache Deutschland zum Zahlmeister Europas, hat sich nicht bewahrheitet. Bis heute hält die Brandmauer. Richtig ist, das muss nicht so bleiben. Aber bei allen Unkenrufen, unterm Strich hat Deutschland erheblich davon profitiert. Von Zinszahlungen aus den geleisteten Krediten. Damit wurden unsere Schulden gesenkt. 2011 ganz erheblich. In der Krise ist außerdem besonders viel Kapital nach Deutschland geflossen. Das ist auch nicht selbstverständlich und das sagt kaum einer laut.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das war ein Kommentar von Marita Knipper. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lässt noch einmal die Muskeln spielen. Einen Tag vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst morgen zeigte die Gewerkschaft, wozu sie fähig ist. Kitas waren heute geschlossen, Busse und Straßenbahnen blieben in den Depots. Besonders betroffen war der Frankfurter Flughafen. Thorsten Harms berichtet.
Trotz einer Vorwarnung standen am Morgen zahlreiche Passagiere am Frankfurter Flughafen vor der großen Anzeigetafel und rätselten, ob ihr Flug wohl geht.
Ich bin gerade erst gekommen und habe gar keine Idee, wie es weitergeht. Nein, ich weiß nicht, ob er annulliert ist oder nicht. Ich muss zuerst mal schauen, ob ich ihn überhaupt finde hier irgendwo.
Hinter den meisten Flugverbindungen stand das Wort annulliert. Rund 450 Flüge sind bis zum Nachmittag allein in Frankfurt ausgefallen. Und während sich die Passagiere geduldig in Schlangen reihten, in der Hoffnung, einen Alternativflug zu bekommen, da versammelten sich die streikenden Mitarbeiter vor der Zentrale der Flughafengesellschaft Fraport. Die Gewerkschaft Verdi hatte vor allem die Bodenverkehrsdienste zum Streik aufgerufen.
Ich arbeite bei BVD RL4, das ist ganz hinten im Westen. Da überwiegend Frachtflugzeuge werden da abgefertigt und da sah es heute natürlich sehr mau aus. Ne?
Ich arbeite im Verwaltungsbereich. Und eine ägyptische Besuchergruppe, die mussten wir leider auf morgen und übermorgen vertrösten.
Also ich arbeite bei der Luftsicherheit. Bei uns fallen deswegen die Kontrollen der Fluggäste aus.
Daneben haben sich auch Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehr und der Gepäckabfertigung am Arbeitskampf beteiligt. Rund 2000 Beschäftigte blieben bis zum Streikende um 14.30 Uhr ihrem Arbeitsplatz fern. Um sie beim Streik zu unterstützen, war auch Verdi-Chef Frank Psirske am frühen Morgen zum Flughafen gekommen. Er machte klar, dass dies nicht der letzte Streiktag gewesen sein müsse. Für die Forderung nach 6,5% mehr Lohn und Gehalt.
Dieser Streik, der dient der Beschleunigung der Verhandlungen, der soll dazu beitragen, schnell Klarheit zu gewinnen, was die Arbeitgeber bereit sind, auf den Tisch zu legen. Seit Montag letzter Woche über 200.000 Kolleginnen und Kollegen im Warnstreik. Klarer könnte das Signal nicht sein.
Morgen und übermorgen treffen Vertreter der Arbeitgeber und der Gewerkschaft erneut in Potsdam zusammen und wollen in der dritten Verhandlungsrunde versuchen, ein für alle akzeptables Ergebnis zu erzielen. Von Seiten der öffentlichen Arbeitgeber hieß es, man sei bereit für eine Einigung und jetzt liege es an Verdi, sich zu bewegen. Hartmut Matthiaske, der Geschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber.
Wir erwarten die Kompromissbereitschaft auch der Gewerkschaften. Wir arbeitgeberseitig haben stets erklärt, kompromissbereit zu sein. Es ist nun an den Gewerkschaften, ihrerseits Signale zu geben.
Sollte es aber wieder keine Einigung geben, dann will Verdi zur Urabstimmung für einen längeren Streik schreiten. Allerdings werde es zunächst wohl zu einem Schlichtungsverfahren kommen. Den am Flughafen vom Streik betroffenen Reisenden war das heute egal. Denn etliche saßen immer noch auf ihren Koffern, als der Streik schon vorbei war, wie dieser englische Passagier.
Es war heute Morgen. Alles war annulliert, so ich bin den ganzen Tag hier und ich habe ein neues Flugzeug nach Amsterdam.
Die Lage soll sich inzwischen wieder normalisieren. Flugreisende müssen aber noch bis weit in den Abend mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
Es war ein symbolträchtiger Besuch und Bundespräsident Joachim Gauck war sich dieser Bedeutung durchaus bewusst. Als Ziel seiner ersten Auslandsreise im Amt wählte er Warschau, auch um zu unterstreichen, wie wichtig ihm ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ist. Heute ging der Besuch zu Ende, Hendrik Jacek berichtet.
Polen sei für ihn das Land der Freiheit, betonte Joachim Gauck in Warschau. Deshalb sei ihm der Besuch auch eine Herzensangelegenheit. Zwei Sätze, die in der polnischen Hauptstadt besonders gut aufgenommen wurden. Dementsprechend herzlich war auch die Atmosphäre während der Gespräche, sowohl mit dem polnischen Präsidenten Bronisław Komorowski als auch anschließend mit Premier Donald Tusk.
Diese Atmosphäre ist es auch, für die ich mich insbesondere bedanke. Wir waren so weit weg von den alten Lasten, die unsere Völker getrennt haben, und so dicht bei den Werten, die uns verbinden, in unserem Kampf gegen die Diktatur einst und bei unserem Bemühen, die Demokratie jetzt zu errichten, dass ich nur hoffen und wünschen kann, dass sich diese herzliche und offene Atmosphäre auch auswirkt auf das Miteinander unserer Völker.
Bei den Gesprächen seien unter anderem konkrete Schritte erörtert worden, wie die ohnehin guten Beziehungen noch weiter vertieft werden könnten. Als Beispiel nannte Gauck hier eine Konferenz über gemeinsame Werte und die Förderung des deutsch-polnischen Jugendwerks. Initiativen, so der polnische Präsident Bronisław Komorowski, die auch für Polen wichtig seien. Die zweitägige Visite des deutschen Bundespräsidenten, meinte Komorowski gleichzeitig, sei indes mehr als nur ein Arbeitsbesuch gewesen. Es ist ein Beweis der immer besseren und konkreten deutsch-polnischen Zusammenarbeit und ein deutliches Zeichen dafür, dass wir weit über gut nachbarschaftliche Beziehungen hinausgehen. Wir sollten uns hier über das bisher Erreichte freuen, denn es ist uns sehr viel gelungen. Nicht nur das Handelsvolumen zwischen unseren Staaten wächst ständig, auch die Kontakte zwischen unseren Bürgern in der Grenzregion gedeihen prächtig. Wenn wir so weitermachen, dann kann alles nur noch besser werden. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz äußerte Bundespräsident Joachim Gauck außerdem die Hoffnung, dass Polen den schwierigen Annäherungsprozess von Weißrussland und der Ukraine an die EU voranbringen möge. Immerhin, so Joachim Gauck, besitze die polnische Regierung hier ein Verhandlungsgeschick und sei den demokratischen Kräften beider Länder besonders nahe. Gleichzeitig lobte der Bundespräsident ausdrücklich den Einsatz Polens für die Stabilität der Europäischen Union, auch wenn das Land noch nicht Mitglied der Eurozone sei. Als Antwort auf die momentane Krise, meinte Gauck, sei schließlich mehr Europa und keineswegs weniger erforderlich.
Es ist vielleicht kein Durchbruch, aber möglicherweise ein Hoffnungsschimmer. Die syrische Regierung hat dem Friedensplan des Sondergesandten der Vereinten Nationen Kofi Annan zugestimmt. Das bestätigte heute ein Sprecher Annans. Annan selbst befindet sich zurzeit in Peking, wo er um Unterstützung für seinen Friedensplan warb. Jürgen Striak berichtet.
Noch am Vormittag machten Berichte von Feuergefechten in Homs und auch am Stadtrand von Damaskus die Runde. Am Mittag dann die Überraschung aus Peking. Syriens Präsident Assad habe den Friedensplan von UN-Sondervermittler Kofi Annan akzeptiert. Das teilte zuerst ein UN-Sprecher mit. Kofi Annan, der sich zu jenem Zeitpunkt zu Gesprächen in Peking aufhält, preist die Zusammenarbeit mit den Chinesen und bestätigt dann auch Assads angebliches Einlenken. Die chinesische Regierung hat uns ihre Unterstützung zugesichert. Sie wird gemeinsam mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates daran arbeiten, dass der Sechs-Punkte-Plan umgesetzt wird. Ich habe ihr mitgeteilt, dass ich eine positive Reaktion aus Damaskus erhielt. Wie zuvor Russland hat sich damit jetzt auch China hinter Annans Friedensplan gestellt. Bislang hatten beide Staaten Assad den Rücken gestärkt und zum Beispiel UN-Resolutionen zu Syrien blockiert. Der Sechs-Punkte-Plan des Sicherheitsrates, erklärt Annan in Peking, regele die dringend nötigen politischen Gespräche zwischen den syrischen Konfliktparteien. Er fordere den Abzug schwerer Waffen und Truppen aus bewohnten Gebieten, die Freilassung von Gefangenen und Bewegungsfreiheit für Hilfsorganisationen und Journalisten. Dies alles sei Bestandteil des Planes, den das syrische Regime so Annan wörtlich, jetzt akzeptiert habe. Die syrische Opposition, die sich dieser Tage zu Gesprächen im Green Park Hotel in Istanbul trifft, brauchte nur wenige Stunden für eine Reaktion. Sie fiel eindeutig aus. Eindeutig ablehnend. Der Annan-Plan, sagte der syrische Regimegegner Tayyara in Istanbul, versäumt es, einen Regimewechsel in Damaskus zu fordern. Dies ist das größte Problem, das wir mit dem Sechs-Punkte-Plan haben. Ich denke nicht, dass es demnächst ein Ende der Gewalt geben wird. Oppositionskollege Fawaz Tello wird in Istanbul noch deutlicher. Das Regime lügt seit einem Jahr. Es hat vieles in diesem Jahr versprochen. Keine seiner Zusagen wurden eingehalten. Das Regime will nur Zeit gewinnen, um die Revolution zu unterdrücken. Die zersplitterte Opposition Syriens ist auch gar nicht nach Istanbul gekommen, um über neuerliche Angebote vom Staatschef Assad zu debattieren. Sie will ihre Fronten einen und auch ausbauen und verbreitern, um eine Forderung des Westens zu erfüllen. Am 1. April wird die sogenannte Gruppe der Freunde Syriens zu Gesprächen nach Istanbul kommen. Der Gruppe gehören hauptsächlich westliche und arabische Staaten an. Bis dahin will die Opposition in der Lage sein, geschlossen aufzutreten. Denn die Freunde Syriens sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben und vor allem für welches Syrien die Opposition steht. Der Regimegegner Bassam Yara in Istanbul. Wir möchten alle Oppositionsfraktionen dazu bewegen, ein Dokument zu unterzeichnen, das der syrische Nationalrat ausgearbeitet hat. Es formuliert Syriens neue Identität nach dem Fall Assads. Ein Syrien, das eine demokratische, pluralistische Zivilgesellschaft ist, in der allen Syrern die gleichen Rechte gewährt werden.
Jürgen Striak berichtete. Es ist ein schwieriger Besuch. Seit gestern befindet sich Papst Benedikt XVI. Auf Kuba. Schon vor seiner Ankunft hatte er den Kommunismus als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet. Doch der kubanische Präsident Raúl Castro ließ sich nicht anmerken. Vom zweiten Tag des Papstbesuches auf Kuba berichtet Ann-Kathrin Mellmann.
Eine Pilgerreise in politisch schwierigen Zeiten. Als Pilger sei er nach Kuba gekommen, sagte der Papst kurz nach seiner Ankunft in dem kommunistischen Land. Offizieller Anlass für den ersten Papstbesuch seit 14 Jahren sind die Feierlichkeiten zur Entdeckung des Bildes der barmherzigen Jungfrau von Cobre vor 400 Jahren. Sie ist die Schutzpatronin Kubas. Heute hat sich Benedikt XVI. Eine Stunde Zeit für sie genommen. Er ist zu ihrem Bildnis gepilgert und hat dort gebetet.
La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre vos, sobre ustedes.
Amén.
Die Schutzpatronin von Cobre hat für Kuba große symbolische Kraft, erklärt Historikerin Olga Portuondo. Sie selbst ist Mestizin und repräsentiert darum die Einheit des kubanischen Volkes. Gefunden haben ihr Bildnis drei kleine Jungen. Ein Schwarzer, ein Weißer und ein Mestize. Darum ist die Jungfrau der Barmherzigkeit die Seele des kubanischen Volkes. Diese Seele erreichen will Benedikt XVI. Trotz 50 Jahren Kommunismus sind immer noch etwa die Hälfte der Kubaner katholisch. Die Zahl von Taufen und kirchlichen Eheschließungen nimmt wieder zu. Zu mehr Treue zur katholischen Kirche hat Benedikt die Kubaner gestern bei der ersten gut besuchten Großmesse aufgerufen. Sie sollten ihre Gesellschaft erneuern. Die Führung des Einparteienstaates spricht seit Jahren von Veränderungen und leitet Wirtschaftsreformen ein, die im Schneckentempo umgesetzt werden. Politisch hält sie die Zügel fest in der Hand. Oppositionelle wie die Dissidentin Marta Beatriz Roque berichten von mehr Repressionen während des Papstbesuches. Sie kritisiert, dass die Kirche nichts dagegen tut. Es ist gerade die Kirchenhierarchie, die es der Regierung erlaubt, mit Repressionsmaßnahmen gegen die Dissidenten vorzugehen. Eine Opposition, die nichts anderes macht, als ihren Protest friedlich auf den Straßen zum Ausdruck zu bringen. Anders als sein Vorgänger, Papst Johannes Paul II., der die Insel im Jahr 1998 besuchte, hat Benedikt XVI. Bislang nicht über Menschenrechte oder politische Freiheiten gesprochen. Heute steht ein Treffen mit der Partei- und Staatsführung auf dem Programm. Morgen früh in Havanna die zweite und letzte große Messe. Viele fragen sich, was kommt nach dem Papstbesuch? Die systemkritische Bloggerin Joani Sanchez schreibt heute in der spanischen Zeitung El País über das kubanische Krokodil. Das Tier war illegal aus Kuba nach Italien gebracht worden. 3 Tage vor dem Papstbesuch kam es als Umweltbotschafter zurück dorthin, wo es geboren wurde. Für Sanchez ein Symbol. Kuba könnte seinen Platz in der Welt demokratischer Nationen wiederfinden.
Ursprünglich sollte es bei dem Gipfeltreffen zur Nuklearsicherheit in Südkorea um die Frage gehen, wie die Welt vor Terroranschlägen mit radioaktivem Material geschützt werden kann. Doch dann wurde das Gipfeltreffen doch von den Atomprogrammen des Iran und von Nordkorea überschattet. Peter Kujat berichtet.
Angesichts der hochkarätigen Politikprominenz waren die eigentlichen Fragen des Gipfels zur Nuklearsicherheit ein wenig ins Abseits gerutscht. Vor allem am ersten Tag konzentrierte sich vieles auf die bilateralen Gespräche zwischen US-Präsident Obama mit dem chinesischen, dem russischen oder dem südkoreanischen Präsidenten. Dabei ging es meist um Weltpolitik. Das iranische Atomprogramm, mehr Flexibilität in Abrüstungsfragen zwischen Russland und den USA oder den anstehenden nordkoreanischen Raketenstart. Dabei hat das Thema des Gipfels in Seoul durchaus Aufmerksamkeit verdient. Die Gefahr, dass terroristische Gruppierungen radioaktives Material benutzen könnten, um eine sogenannte schmutzige Bombe zu bauen, ist durchaus real. Wir müssen eine vollständige internationale Kooperation erreichen, um hoch angereichertes Uran und Plutonium zu minimieren. Wir müssen alle Quellen aufdecken, Spuren verfolgen und jede Form der illegalen Weitergabe radioaktiven Materials unterbinden. Wir brauchen Fortschritt in der Etablierung einer internationalen Norm. Doch diese letzte Forderung des südkoreanischen Gastgebers blieb weitgehend ungehört. In der Abschlusserklärung des Gipfels zur Nuklearsicherheit in Seoul bleibt die Verantwortung klar auf nationaler Ebene. In separaten Erklärungen haben sich einige Länder verpflichtet, ihre Atomanlagen von hoch angereichertem auf niedrig angereichertes Uran umzustellen. Einen genauen Zeitplan gibt es aber auch hier nicht. Vor 2 Jahren hatte der US-Präsident in Washington diese Initiative zur Sicherung von spaltbarem Material gegründet. In seinem heutigen Statement vor den 53 Vertretern der teilnehmenden Staaten lobte Obama zwar die Fortschritte, räumte aber ein. Natürlich kann es nicht geleugnet werden, dass eine Bedrohung bleibt. Es gibt nach wie vor zu viele schlechte Menschen, die auf der Suche nach gefährlichen Materialien sind. Und diese gefährlichen Stoffe sind an zu vielen Plätzen verwundbar. Obama hatte in seiner Rede in Prag 2009 die Vision einer atomwaffenfreien Welt beschworen. Der Gipfel zur Nuklearsicherheit in Washington im Jahr darauf sollte ein erster Schritt sein. 2 Jahre danach sind zwar kleine Fortschritte zu verzeichnen, aber es blieb auch in Seoul vor allem bei Absichtserklärungen ohne verbindliche zeitliche Vorgaben. Die Internationale Atomenergiebehörde könnte eine größere Rolle spielen, aber noch ist nicht klar, welche. Der deutsche Außenminister sieht in dem Treffen dennoch einen Erfolg.
Die Botschaft des Gipfels für nukleare Sicherheit lautet: Die Weltgemeinschaft ist entschlossen, nukleare Risiken weiter zu reduzieren. Dieses bedeutet, dass wir einem Dreiklang in der nuklearen Sicherheit folgen. Einmal die zuverlässige Sicherung radioaktiver Stoffe, zum zweiten aber auch die nukleare Nichtverbreitung und zum dritten, was unbedingt dazugehört, auch die nukleare Abrüstung.
Die Nichtverbreitung von Atomwaffen und die Abrüstungsfragen sind aber schon wieder Gegenstand anderer Verhandlungsrunden. Der nächste Gipfel zur nuklearen Sicherheit, darauf haben sich die Teilnehmer in Seoul immerhin verständigt, wird in 2 Jahren in den Niederlanden stattfinden.
Jeder, der früher über Arbeitsverdichtung und Stress am Arbeitsplatz klagte, musste damit rechnen, als Drückeberger zu gelten. Inzwischen sind solche Klagen so häufig, dass es der Deutsche Gewerkschaftsbund genau wissen wollte und eine entsprechende Studie in Auftrag gab. Heute wurde das Ergebnis der Untersuchung vorgestellt. Markus Streim berichtet.
Das Positive an der DGB-Umfrage: Ein Drittel aller Beschäftigten in deutschen Unternehmen verspürt offenbar noch keinen übermäßigen Arbeitsdruck oder wollte das nicht angeben. Doch die Mehrzahl der Befragten hat längst solche Erfahrungen gemacht wie dieser Metallarbeiter aus Berlin.
Wir haben früher für einen bestimmten Arbeitsschritt 10 Leute gearbeitet, heute sind das vielleicht noch 7 oder 8. Diese Zeiten werden immer genauer kontrolliert, ob man nicht noch irgendwo in dieser Taktzeit noch was einsparen kann, um mehr andere Arbeit mit reinzunehmen. Dass man so sehr unter Druck steht, dass man es halt nicht mehr schafft, nach links wegzugreifen und seinen Kaffee kurz in Hand zu nehmen.
Eine Arbeitsverdichtung, die laut DGB-Index bereits von fast 2/3 aller Beschäftigten beklagt wird. Insgesamt wurden mehr als 6.000 Menschen gefragt, ob sie am Arbeitsplatz Stress verspüren. Das Ergebnis ist alarmierend. DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach resümiert.
Dass mehr als 50% der Beschäftigten in deutschen Unternehmen sagen, dass sie von Arbeitshetze und Arbeitsstress betroffen sind. Das heißt, das ist inzwischen für viele der Alltag und die Regel. Und die zweite Zahl ist, dass jeder Fünfte inzwischen mehr als 10 Überstunden in der Woche macht.
Überstunden, die häufig nicht bezahlt werden oder bei vielen Arbeitgebern als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Diese Supermarktangestellte hat erlebt,
dass Personal schon eher zur Arbeit kommen muss, ohne Bezahlung, auch länger bleibt, weil das Personal so reduziert ist, man schafft es nicht mal mehr, die Ware vernünftig ins Regal zu räumen. Und der psychische Druck ist unheimlich groß, du darfst keinen Fehler machen, vieles wird durch Kameras kontrolliert.
Andere Beschäftigte klagen über kompetente Vorgesetzte oder darüber, dass sie keine echte Freizeit mehr haben. Ständig seien sie in Bereitschaft oder müssten E-Mails am Feierabend und Wochenende beantworten. Die Gewerkschaften sprechen von einer Entgrenzung der Arbeit, eine hohe psychische Belastung, die zu Burnout führen kann. Betroffen von wachsendem Stress seien vor allem Branchen wie das Gastgewerbe, Sozial- und Gesundheitswesen, aber nicht nur.
Wir haben diese Hetze sowohl in den Chemiebetrieben, in den Metallbetrieben, wir haben sie aber auch besonders im Baubereich. Und gerade bei denjenigen mit den unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, die nur kurz in den Arbeitsprozess rein und dann wieder rauskommen, das sind die mit dem höchsten Risiko von depressiven Erkrankungen.
Höchste Zeit also, das Arbeitsschutzrecht zu reformieren, sagt die IG Metall. Vorstand Hans Jürgen Obern fordert die Bundesregierung auf, hier eine Gesetzeslücke zu schließen.
In fast allen anderen Gefährdungsbereichen, wie zum Beispiel der medizinischen Versorgung, des Gefahrstoffschutzes, gibt es konkrete Regeln, die den Akteuren in dem Betrieb es erleichtern, hier aktiv zu werden. Ausgerechnet im Bereich der psychosozialen Gefährdungen, also der Belastungsart mit der höchsten Entwicklungsdynamik, gibt es das nicht. Deswegen fordern wir von der Politik, hier aktiv zu werden.
Immerhin, Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat bereits angekündigt, sich in der zweiten Hälfte ihrer Legislatur mit dem Thema zu beschäftigen. Doch ob neue Gesetze tatsächlich zu weniger Stress am Arbeitsplatz führen, ist fraglich. Daher sollte sich jeder Betroffene selber prüfen, wie gesund und leistungsfähig er noch ist. Die Gewerkschaften haben dafür eine Checkliste erstellt.
Es war ein erschütternder Doppelmord. Vor einem Jahr wurden im oberbayerischen Krailing zwei kleine Mädchen umgebracht. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um den Onkel der beiden Kinder. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er auch die Mutter der beiden Mädchen ermorden wollte, um einen Erbschaftsstreit zugunsten seiner Ehefrau zu entscheiden. Bislang hatte der Angeklagte in dem Prozess nicht zur Sache ausgesagt. Heute brach er sein Schweigen. Annette Kugler berichtet.
Lange hatte der Angeklagte auf seine Aussage warten lassen. Heute nun kam sie und geriet zur völligen Groteske. Die Quintessenz, er habe seine beiden Nichten Chiara und Sharon nicht umgebracht. Die Indizien, seine Spuren am Tatort, alles eine unglückliche Verkettung von Zufällen. Die versuchte der 51-Jährige heute dem Gericht zu erklären, allerdings in keinster Weise überzeugend, so Staatsanwältin Andrea Titz.
Die Angaben, die der Angeklagte hier gemacht haben, haben aus unserer Sicht in keiner Weise dazu beigetragen, dass hier an dem Ergebnis der Beweisaufnahme, wie sie bisher erfolgt ist, in irgendeiner Weise Zweifel bestehen können.
Der Angeklagte sieht sich hingegen als Opfer von schlampigen Ermittlungen und Fehlern in der Beweisaufnahme. Wie seine Spuren an den Tatort in der Krailinger Margaretenstraße gekommen sind, erklärt der Angeklagte so. Er sei kurz vor der Tat in der Wohnung gewesen, habe dort Nasenbluten bekommen und zusammen mit der später ermordeten Sharon geputzt. Andrea Titz.
Letztendlich gilt auch hier, dass er eben wieder eine Reihe von Thesen aufgestellt hat und falschen Voraussetzungen aufgestellt hat, von denen ausgehend er dann Rückschlüsse gezogen hat, die so eben nicht zutreffen. Jedenfalls ist das die Sicht der Staatsanwaltschaft und das Ergebnis unserer Ermittlungen.
Der 51-Jährige sieht das anders. Selbstbewusst stellt er sich den immer schärferen Fragen der Richterkammer, sagt, dass es wohl einen anderen Täter gegeben haben müsse und stellt erneut in den Raum, dass eben nicht genau genug ermittelt worden sei. Staatsanwältin Andrea Titz.
Es wurden von Anfang an ja ganz massive Ermittlungen, auch umfangreiche Ermittlungen zu einem möglichen weiteren Täter oder möglichen weiteren Tätern angestrengt. Das Ergebnis der Beweisaufnahme hat eben das klar widerlegt. Wir gehen deshalb davon nach wie vor aus, dass es nur einen Täter gegeben hat und dass dieser eine Täter der Angeklagte war.
In der Summe dürfte sich der Angeklagte mit seiner Einlassung heute eher einen Bärendienst erwiesen haben. Zu seiner Entlastung beigetragen hat er damit jedenfalls nicht. Ein Urteil soll nun im April fallen.
Mit diesem Beitrag von Annette Kugler geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Diese Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr-info oder wdr5.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Joachim Hagen.